Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles rund um Training, Anatomie, Ernährung und Gesundheit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Thomas Kani, ich bin Dozent an einer privaten Hochschule, unterrichte dort in den Bereichen medizinische Grundlagen, Trainingslehre und Ernährung. Bei Primetime Fitness arbeite ich nun fast seit 10 Jahren in den Bereichen Trainer-Audits und in den Webinaren. Heute schauen wir auf ein Thema, das für viele unsichtbar bleibt, obwohl es buchstäblich in jedem Moment deines Lebens eine Rolle spielt, nämlich Mineralstoffe. Wenn wir über Ernährung sprechen, denken die meisten oft an Vitamine, Proteine, Kohlenhydrate, aber Mineralstoffe, ja, die klingen, naja, nicht gerade spannend. Und genau das ist das Problem. Ihre Bedeutung wird viel zu oft unterschätzt. Dabei beeinflussen sie alles, von der Energieproduktion über das Nervensystem bis hin zu deiner Stimmung. In den nächsten 60 Minuten zeige ich dir, warum Mineralstoffe so wichtig sind, wie ein Mangel entstehen kann, welche Folgen das für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit hat und wie du mit ein paar einfachen Strategien deine Versorgung nachhaltig verbessern kannst. Mach es dir also gemütlich, schnapp dir was zu trinken, am besten ein Glas Mineralwasser und schon geht's los. Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns klären, was Mineralstoffe überhaupt sind. Sie wirken unscheinbar. Sie haben keine Kalorien, sie liefern also keine Energie und trotzdem hängt ein Großteil unserer Gesundheit, unseres Wohlbefindens, unserer Leistungsfähigkeit genau von diesen Stoffen ab. Ganz egal, ob wir alt sind, ob wir sportlich oder eher gemütlich leben, ob wir Stress haben, ob wir vollkommen entspannt sind, Mineralstoffe spielen immer eine Schlüsselrolle. Mineralstoffe sind anorganische Nährstoffe, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Das bedeutet, wir müssen sie also vollständig über die Nahrung aufnehmen. Und obwohl sie nur in kleinen, recht kleinen Mengen benötigt werden, sind sie absolut entscheidend für unzählige Prozesse in unserem Körper. Wir unterscheiden zwei Gruppen. Einmal die Mengenelemente, sogenannte Makromineralstoffe. Davon braucht der Körper relativ viel. Relativ viel bedeutet mehr als 50 Milligramm pro Tag. Und typische Mengenelemente sind Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Phosphor, Fluorid, Schwefel. Wofür brauchen wir sie? Es sind oft Baustoffe, zum Beispiel für Knochen und Zähne. Sie regulieren den Wasser- und Elektrolythaushalt, sind wichtig für Muskeln, für Nerven und Stoffwechsel. Die zweite Gruppe, das sind die sogenannten Spurenelemente, sogenannte Mikromineralstoffe. Davon braucht der Körper nur sehr wenig. Unter 50 Milligramm pro Tag, teilweise nur Mikro oder sogar nur Nanogramm. Typische Spurenelemente sind Eisen, Zink, Selen, Jod, Kupfer, Chrom, Mangan, Molybden, Fluorid. Die brauchen wir meist als Kofaktor von Enzymen. Enzyme sind Stoffwechselkatalysatoren, die Stoffwechselprozesse in unserem Körper steuern. Dann brauchen wir die Spurenelemente, sie steuern also auch gleichzeitig mit die Hormone, sie beeinflussen das Immunsystem. Sie sind für den Stoffwechsel und die Zellfunktion sehr wichtig. Und oft denken Menschen, wenn man wenig davon braucht, dann kann es ja nicht so wichtig sein. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Klein, aber extrem wirksam. Selbst so ein miniaturkleines Spurenelement kann über Wohlbefinden oder Erschöpfung entscheiden. Unser Körper funktioniert wie ein Orchester. Jedes Mineral ist ein Instrument. Und wenn eines nicht richtig gestimmt ist, klingt das ganze Konzert schief. Und das fühlen wir sowohl körperlich als auch psychisch. Mineralstoffe sind beteiligt am Aufbau, an der Regulation, an der Kommunikation und Schutz. Ohne sie würden zentrale Mechanismen unseres Körpers sofort zum Stillstand kommen. Wir können uns also merken, Mengenelemente braucht der Körper in größeren Mengen und eher als Baustoff. Spurenelemente benötigt er in winzigen Mengen, meist als Funktion oder Reglerstoffe. Mineralstoffe haben unzählige Funktionen und ich möchte einige herausgreifen, die besonders anschaulich zeigen, wie breit das Wirkungsfeld ist. Die erste Funktion ist Aufbau von Körperstrukturen und da gehört Calcium und Phosphor, gehört da an erster Stelle genannt. Warum? Calcium, ein erwachsener Mensch hat ungefähr 1000 bis 1200 Gramm Calcium in seinem Körper. Das entspricht ungefähr 1 bis 1,5 Prozent des gesamten Körpergewichts. Von diesem Calcium liegen 99% in Knochen und Zähnen vor. Nur 1% übernimmt hochwichtige Funktionen in Muskel, im Leitungssystem, Reizleitungssystem, also bei Nerven und im Herzen. Sie bilden das, also Calcium bildet das Fundament unserer Knochen und der zweite Stoff, der auch mit dabei ist, ist dann das Phosphor. Und Phosphor ist von der Menge her etwas weniger vorhanden, ungefähr 600 bis 700 Gramm beim erwachsenen Menschen. Also das zweithäufigste oder der zweithäufigste Mineralstoff in unserem Körper. 85% befindet sich in Knochen und Zähnen. Und der Rest, das ist unverzichtbar für Energie, Gene, Zellstruktur und Pera-Regulation. Also Calcium sorgt für die Struktur und Stabilität und Reizweiterleitung. Phosphor liefert Energie, baut DNA auf, stabilisiert die Zellen und ergänzt das Calcium im Knochen. An nächster Stelle kommt dann das Magnesium. Ja, vielleicht noch interessant, wo finden wir Calcium, wo finden wir Phosphor? Calcium finden wir vor allem in Milchprodukten, in grünem Gemüse, denkt mal an Brokkoli zum Beispiel, ist ein guter Calciumlieferant. Dann in Mineralwasser und in Mandeln. Wie gut das im Mineralwasser aufgenommen wird, dazu komme ich später nochmal. Phosphor finden wir in Fleisch, in Fisch, in Milchprodukten, in Hülsenfrüchten und in Nüssen. An nächster Stelle genannt, was auch wichtig ist, aber wie gesagt, jetzt schon in kleineren Grammzahlen in unserem Körper ist das Magnesium. Es ist am Aufbau von Muskeln und Bindegewebe beteiligt. Ein erwachsener Mensch enthält ungefähr 20 bis 30 Gramm Magnesium. Damit gehört Magnesium mengenmäßig zu den Mengenelementen, auch wenn es deutlich geringer vorkommt als jetzt Calcium oder Phosphor. Die Verteilung vom Magnesium im Körper ist so, dass 60% in den Knochen und in den Zähnen, also als Mitbestandteil der Knochenmatrix und als Speicher dort dient. Und der Rest, die ungefähr 39%, befinden sich in der Muskulatur und in Weichteilen. Nur, das ist wichtig für die Energieproduktion, für die Muskelarbeit und für die Stoffwechselprozesse. Im Blut, also vor allem im Blut, im extrazellulären Raum, haben wir nur ca. 1%. Das ist wichtig für die Nervenleitung, für den Herzrhythmus, für Enzymaktivierung. Da das Magnesium im Blut nur etwa 1% des Gesamtbestands ausmacht, und genau diese 1% im Blut streng geregelt werden, zeigen Blutwerte einen Mangel oft erst spät oder nicht zuverlässig an. Warum ist Magnesium so wichtig? Magnesium ist essentiell für über 300 enzymatische Reaktionen. Wichtig für die Muskelentspannung, für die Nervenfunktion, zur Stressregulation, für den Herzrhythmus. Für die Energieproduktion, ihr hört immer wieder Energieproduktion, also ATP, Adenosintriphosphat. Das ist die Energie, mit der unsere Zellen arbeiten. Magnesium ist wichtig für die Schlafqualität, ist wichtig für ein Elektrolytgleichgewicht. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, der Mensch enthält ungefähr 20 bis 30 Gramm Magnesium, 60% davon sitzen in den Knochen. 39% in Muskeln und Weichteilen, nur 1% befindet sich im Blut. Daher, wie gesagt, erkennt man einen Magnesiummangel oft nicht sofort über einen klassischen Bluttest. Eine bessere Methode, um den Magnesiumstatus im menschlichen Körper zu bestimmen, ist eine sogenannte Vollblutanalyse oder auch Erythrozytenmagnesium genannt. Das heißt also, da sich ja der Großteil von dem Magnesium, ungefähr 39%, im Muskel, in Weichteilen, in den Zellen sich befindet, macht es Sinn, diesen Magnesiumgehalt in Zellen zu messen. Und da bieten sich die Erythrozyten, bieten sich da gut an. Deswegen kann man das da gut messen. Wenn ich das jetzt im Serum messen würde, wie gesagt, die 1%, die sind stark limitiert, da würde man keinen aussagekräftigen Wert bekommen. Deswegen Vollblutanalyse bei vielen Faktoren auch sinnvoll, wenn es darum geht, eine intrazelluläre Messung zu machen. Das heißt also, wir wissen dann, wie hoch zum Beispiel jetzt beim Magnesiumgehalt der tatsächliche Gehalt im Gewebe ist. Und das spiegelt das Ganze besser, als wenn wir jetzt eine Serumuntersuchung machen. Mineralstoffe sind aber nicht nur Baustoffe, sondern sind auch wichtig für Nerven- und Muskelsteuerung. Das heißt, jede Bewegung, jeder Herzschlag, jeder Gedanke wird durch elektrische Signale weitergeleitet. Diese Signale funktionieren nur, wenn Natrium, Kalium, Magnesium korrekt im Körper verteilt sind. Ein Ungleichgewicht kann zu Herzrhythmusstörungen, Krämpfen, Zittern und Nervosität führen. Dann sind Mineralstoffe, wie wir schon gehört haben, bei der Energieproduktion und dem Stoffwechsel beteiligt. Das heißt also, viele Mineralstoffe sind sogenannte Kofaktoren. Sie ermöglichen erst, dass Enzyme arbeiten, als Coenzym sozusagen. Ohne Magnesium, Eisen oder Zink würde unser Stoffwechsel so stark verlangsamt, dass wir ja uns müde fühlen, unkonzentriert und wenig leistungsfähig sind. Mineralstoffe sind auch beteiligt am Immunsystem. Ihr kennt das sicher. Zink zum Beispiel spielt eine zentrale Rolle in der Funktion unserer Abwehrzellen. Dazu gehört aber auch Selen, ist da auch mit beteiligt. Selen schützt zudem unsere Zellen vor oxidativem Stress. Das heißt, wenn ich einen Selenmangel habe, dann können zum Beispiel die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der aeroben Energiebereitstellung, von denen wir in unserem Körper Millionen haben, können dann nicht mehr oxidativen Stress abbauen. Im Gegenteil, sie können dann oxidativen Stress erzeugen. Und das ist genau das, was sie nicht machen sollen. Deswegen ist auch Selen ganz wichtig. Mineralstoffe sind aber auch beteiligt an der Hormonproduktion. Jod zum Beispiel ist der Schlüssel für die Bildung der Schilddrüsenhormone. Diese steuern Gewicht, den Wärmehaushalt, den Energielevel, kurz unseren gesamten Stoffwechsel. Mineralstoffe kümmern sich also um Struktur, Energie, Regeneration, Kommunikation, Schutz und Regulation. Man kann sagen, ohne Mineralstoffe fehlen die Bausteine, die Werkzeuge und die Steuereinheiten zugleich. Wie entsteht ein Mineralstoffmangel? Das wird man häufig gefragt, warum haben wir einen Mineralstoffmangel und wie kann man den messen? Dazu kommen wir noch. Das Problem ist, viele Mineralstoffmängel, die entstehen schleichend. Das heißt also, das ist nicht so, zack, jetzt ist das weg, sondern man merkt das oft erst sehr spät. Und hier gibt es einige Ursachen. Einmal die Ernährung. Das heißt, unsere Ernährung hat sich in den letzten 30, 40, 50, 100 Jahren sehr stark verändert. Das heißt, wir essen mehr Fertigprodukte, weniger frische Lebensmittel, weniger Vollkorn, weniger Gemüse. Dazu kommt, dass durch moderne Anbaumethoden wir ausgelaugte Böden haben, dass moderne Sorten an Gemüse gezüchtet werden, die schnell wachsen, schnell wachsende Gemüse. Man hat im Gemüseanbau hat man ja mehr auf Ertrag hingearbeitet. Also wie kann ich den Ertrag steigern? Durch schnell wachsende Gemüse, dann durch starkes Düngen, intensive Düngung, wachsen die Pflanzen viel schneller, enthalten aber dann viel weniger Mineralstoffe. Sie haben weniger Humus. Die Monokulturen, die erschöpfen den Boden. All das reduziert die Mineralstoffzufuhr. Die Nährstoffdichte ist also nicht das primäre Zuchtziel, sondern wie gesagt, die Ertragshöhe, die zu verbessern. Und das führt dazu, dass viele Sorten deutlich wässriger, größer, aber mineralstoffärmer sind. Dazu kommt, Mineralstoffaufnahme ist zeitabhängig. Das heißt also, wenn eine Pflanze sehr schnell wächst, kann sie weniger Mineralstoffe aufnehmen. Wenn die Pflanze Zeit hat, kann sie mehr Mineralstoffe aufnehmen. Das sehen wir überall, wo auf Ertrag gearbeitet wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, mir eine Kalbsleber anschaue, die von einem Kalb, das mit Ersatzmilch gefüttert wurde, auf Ertrag sozusagen gezüchtet wurde mit schnellem Wachstum, dort werde ich in der Leber werde ich weniger Mineralstoffe, weniger Vitamine haben. Das sieht man auch, die Leber sieht viel heller aus, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kalb habe, was bei der Mutter wächst, was langsam aufwächst, was Gras frisst, was draußen ist. Also das sind alles Unterschiede, die man dann sieht, wenn man es direkt nebeneinander liegen hat, dann fällt das sofort auf. Und bei Gemüse ist es genau das Gleiche. Wir züchten Gemüse in Europa, da muss die Form stimmen, da muss die Größe muss stimmen. Das wird ja alles genormt schon fast und es wird weniger auf die Nährstoffdichte geschaut, sondern eher auf die Ertrag, auf die Form und da haben wir natürlich dann dementsprechend Probleme. Dann der zweite Bedarf oder der zweite Grund, warum ein Mineralstoffmangel entstehen kann, ist auch ein erhöhter Bedarf. Das heißt also, der erhöhte Bedarf, der entsteht zum Beispiel beim Sport oder wenn ich körperlich anstrengend arbeite. Aber es muss nicht eine körperlich anstrengende Arbeit sein, es kann auch Stress sein. Das heißt also, wenn ich viel Stress habe, ne, dann wird viel Cortisol ausgeschüttet. Dieses Cortisol sorgt dafür, dass mehr Mineralstoffe verbraucht werden, vor allem Magnesium und Kalium. Dann Schwangerschaft und Stillzeit, ganz wichtig. Das heißt also, hier muss ja das Kind mit Mineralstoffen versorgt werden. Das heißt, über die Muttermilch wird das Kind mit Mineralstoffen versorgt. Das heißt, die Mutter muss mehr Mineralstoffe aufnehmen, damit sie auch dementsprechend das Kind versorgen kann. Dazu kommen Krankheiten, die den Mineralbedarf erhöhen, beziehungsweise auch Medikamenteneinnahme, die dazu führen, dass wir A, mehr Mineralstoffe verbrauchen, B, aber auch weniger Mineralstoffe aufnehmen. Denkt nur mal an irgendwelche Darmerkrankungen, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das heißt also, hier hängt es ja daran, dass wir zwar vielleicht die Mineralstoffe essen, das heißt, wir haben die beim Bauhaus gekauft, die werden ins Auto verladen und dann fahren die irgendwo hin, sehen aber nicht, an welcher Straße sie abbiegen müssen und liefern die Sachen dann irgendwann wieder in der Firma ab, weil sie die Adresse nicht gefunden haben. So ungefähr funktioniert das da auch. Dann natürlich beim Sport ist es so, dass wir bei intensiver Bewegung verlieren wir über den Schweiß viel Natrium, Kalium, Magnesium. Ja, und manchmal schwitzen wir ja literweise. Das heißt also, Leistungssportler können bis zu 2 Liter Flüssigkeit in der Stunde verlieren. Das muss auch dementsprechend zugeführt werden. Zu den Krankheiten habe ich schon gesagt, Krankheiten oder Medikamente führen dazu, dass zum Beispiel entwässernde Mittel sorgen dafür, dass also mehr Mineralstoffe ausgeschieden werden. Magenmittel oder Darmerkrankungen können dann dementsprechend auch die Aufnahme behindern. Dazu kommt auch noch das Alter. Das heißt, mit zunehmendem Alter werden wir auch weniger Nährstoffe aufnehmen, weil sich das alles verschlechtert. Dann gibt es noch einseitige Diäten. Das heißt also, wenn man sehr salzarm oder kohlenhydratfrei ist, das kann auch das Gleichgewicht stören. Dann, wie gesagt, Probleme bei der Aufnahme. Das heißt also, wir nehmen zwar genug zu uns, aber der Körper kann nur wenig aufnehmen. Das heißt, er absorbiert nur wenig, zum Beispiel bei Magen-Darm-Beschwerden oder wie gesagt, dem hohen Alter. Ne, viele Mineralien oder viele Vitamine auch oder einige Vitamine, die der Körper eigentlich genug zur Verfügung hat, muss man im Alter supplementieren, weil nach Blutuntersuchungen, man feststellt, oh, guck mal da ist zu wenig. Dann kommt noch dazu, dass Nährstoffe Interaktionen miteinander führen. Das heißt, Mineralstoffe können sich gegenseitig blockieren. Zum Beispiel zu viel Calcium hemmt Magnesium, zu viel Zink hemmt Kupfer. Pythinsäure aus Hülsenfrüchte bei Vollkornprodukten binden Mineralstoffe. Das heißt also, ein Mangel entsteht nicht nur durch zu wenig, sondern auch durch eine falsche Kombination beziehungsweise auch durch eine schlechte Aufnahme. Jetzt wird es besonders spannend, denn viele Symptome, also jetzt geht es um Mineralstoffmängel, viele Symptome kennen wir alle, aber selten denken wir an Mineralstoffe. Denn diese Symptome, die sind so unspezifisch, dass man ja irgendwie sagt, ja gut, das ist normal, obwohl es vielleicht gar nicht ist. Wenn Kalziummangel ist, dann kann das zu Muskelkrämpfen führen. Das kann brüchige Nägel machen. Das erhöht das Osteoporose-Risiko und natürlich dadurch eine erhöhte Bruchgefahr. Wir stellen das vor allem bei Frauen fest, wenn sie in die Menopause kommen durch die Hormonverschiebung, Östrogen wird weniger, ist der Kalziumstoffwechsel etwas schlechter. Und dann ist das Osteoporose-Risiko ist höher. Auch Medikamente führen dazu, dass ein verstärktes Osteoporose-Risiko entsteht. Denken wir nur mal an Cortison. Bei Multiple Sklerose wird oft Cortison verschrieben, um die Entzündungsschübe einzudämmen, was ja auch wichtig ist. Führt aber dazu, dass die Knochen stärker entmineralisieren. Ich hatte schon Kunden im Studio, die waren Ende 20 und hatten schon Osteoporose, weil sie eine Kortikoid-Dauerbehandlung hatten. Also dementsprechend muss man da ein bisschen aufpassen. Magnesiummangel kann zu Zucken führen, Krämpfe führen, Nervosität, Schlafprobleme, Herzrhythmusstörungen. Manchmal hat man so ein Augenzucken oder so. Das kann auch Magnesiummangel sein. Kann auch eine Elektrolytverschiebung sein. Dann Eisenmangel führt zu Müdigkeit, Leistungsabfall, Atemnot, man ist kurzatmig, dann blasse Haut, Haarausfall kann da begünstigt werden, dann Zinkmangel kann Infektanfälligkeit, Hautprobleme und eine schlechte Wundheilung erzeugen. Selenmangel, wie gesagt, spielt mit eine Rolle bei der Schilddrüse. Bei Schilddrüsenproblemen, wenn das Immunsystem geschwächt ist, Jodmangel, auch wieder Schilddrüsenunterfunktion, Gewichtszunahme, Antriebslosigkeit. Aber nicht nur ein Mangel, auch ein Ungleichgewicht kann Folgen haben. Das heißt, zu viel Natrium durch salzreiche Ernährung führt langfristig zu Bluthochdruck. Das ist der Grund, warum viele, die Bluthochdruck haben, oder warum man bei vielen, die Bluthochdruck haben, einfach mal ein Ernährungsprotokoll sich anschauen sollte, wie sieht die Ernährung aus? Und wenn man dann sieht, dass da sehr viel Natriumchlorid, also Kochsalz, in der Nahrung zugeführt wird, immer wieder der Salzstreuer wird in die Hand genommen im Restaurant, ohne dass probiert wird, zuerst mal Salz drauf, dann kann da natürlich durch ein Ungleichgewicht zu viel Natrium, zu wenig Kalium, kann dazu führen, dass das Natrium die Flüssigkeit aus den Zellen, die intrazelluläre Flüssigkeit rauszieht, die Flüssigkeit zwischen den Zellen sozusagen sich befindet. Diese Flüssigkeit, die zwischen den Zellen ist, wird über ein Drainagesystem, das ist unser Lymphsystem, wird diese Flüssigkeit aufgefangen, wird dann ins Herz-Kreislauf-System transportiert und in dem Moment nimmt natürlich das Blutvolumen zu. Blutvolumen heißt mehr Druck, mehr Blutvolumen, mehr Druck. Hier kann man mal schauen, ob vielleicht eine ein Kaliumchlorid, also das Gegenteil vom Natriumchlorid, ein Kaliumchlorid als Salzersatz genommen werden kann. Und das kann dazu führen, dass der Blutdruck sich dadurch senkt. Und das kann bis zu 50% der Hypertonikern betreffen. Deswegen auch hier vielleicht mal interessant, auf den Ernährungsplan zu schauen, wie sieht es aus mit meinem Mineralstoffhaushalt. Wichtig ist, wie gesagt, immer das Gleichgewicht. Mineralstoffe arbeiten immer im Team, nicht einzeln. Ich werde jetzt mal so ein paar Mineralstoffe aufzählen und vielleicht auch mal so ein paar Quellen noch mal dazu nennen. Da haben wir, wie gesagt, das Magnesium. Das ist so der Ruhepol des Körpers. Das ist ein, wie soll man sagen, ein Entspannungsmineral. Deswegen vielleicht auch sehr wichtig, dass man das dann abends nimmt. Ist beteiligt an über 300 enzymatischen Reaktionen. Ist wichtig für Muskeln, Nerven, Herz, für die Regeneration. Gute Quellen, natürliche Quellen sind Nüsse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Kakao. Ich rede jetzt also von reinem Kakao und Mineralwasser. Wobei, wie gesagt, bei Mineralwassern, hier ist die Form von dem Magnesium, die im Wasser vorliegt, nicht die Form, die die höchste Bioverfügbarkeit hat. Da kommen wir noch dazu. Dann Calcium, mehr als nur Knochen. Ne? Das heißt also, ist beteiligt bei der Muskelkontraktion, haben wir schon gehört, aber auch beteiligt bei der Blutgerinnung, bei der Nervensignalübertragung. Gute Quellen sind Milchprodukte, dann Grünkohl, Brokkoli, Mandeln, Mineralwasser. Dann haben wir Kalium und Natrium, unsere Elektrolytregulation. Wie gesagt, Kalium wichtig für die Zellfunktion und den Herzrhythmus. Natrium wichtig für den Flüssigkeitshaushalt. Hier soll eine Balance zwischen Natrium und Kalium soll also hier richtig funktionieren. Das wäre wichtig. Kaliumreiche Lebensmittel haben ja Banane, Kartoffel, Avocado. Oft ist es so beim Sport kommen die Leute und sagen, oh, ich kriege einen Krampf beim Sport. Ne? Das muss nicht Magnesium dann sein, sondern das kann auch Kalium sein oder vielleicht sogar auch Natrium, wenn man viel geschwitzt hat. Das heißt also, hier vielleicht mal eine Banane vorm Sport, so 30 Minuten, eine Stunde vorm Sport eine Banane essen oder eine gekochte Kartoffel, dann hast du schon mal genügend Kalium und dann kann es sein, dass die Krämpfe wegbleiben. Dann Eisen. Eisen, ganz wichtig, ist ja der Sauerstofftransporteur. Das heißt also, ohne Eisen haben wir keine Energie. Hier geht es darum, dass also Eisen, das Hämoglobin, wie gesagt, in den roten Blutkörperchen, da ist Eisen ganz wichtig. Und gute Quellen sind Fleisch, Hülsenfrüchte und Vollkorn. Durch Vitamin C verbessert sich die Aufnahme. Wir sehen wieder hier die ersten Synergien auch wieder in dem Bereich. Dann Zink ist wichtig für die Haut, für die Hormone, für das Immunsystem. Gute Quellen sind hier Nüsse, Käse, Fleisch, Vollkorn. Wenn es geht, auf gute Qualität immer achten bei den Nüssen. Die sollen frisch sein. Oft ist es so, wenn man so eine Nusstüte irgendwo findet, die schon urlange irgendwo rumliegt, vielleicht im Wohnmobil ein halbes Jahr bei 40, 50 Grad im Sommer da drin lag, da würde ich eher mal dran riechen. Wenn das ranzig riecht, würde ich die nicht mehr essen. Selen ist ein sehr guter Zellschützer, wichtig für die Schilddrüse und für den antioxidativen Schutz, habe ich schon erklärt, in den Mitochondrien. Eine gute Selenquelle sind Paranüsse, Fisch und Eier. Dann Jod für die Schilddrüse unersetzlich. Und deswegen finden wir Jod bei Meeresfisch oder heutzutage hier überall jodiertes Salz. Hier muss man wieder aufpassen, wenn Schilddrüsen OPs war, das heißt die Schilddrüse entfernt wurde, dann darf man kein jodiertes Salz essen. Aber dazu wird man dann vom Arzt dementsprechend auch aufgeklärt. Dann schauen wir uns mal Wechselwirkungen und Zusammenhänge an. Das heißt also, Mineralstoffe wirken oft zusammen oder gegeneinander. Das heißt, zu viel Kalzium kann die Eisenaufnahme hemmen. Vitamin D hilft beim Einbau von Kalzium. Damit das Kalzium in den Knochen eingelagert wird, ist nicht nur Vitamin D wiederum wichtig, dann braucht man auch wieder das K2. Das K2 sorgt dafür, dass die Hormone und die Stoffe gebildet werden, die verantwortlich sind, damit das Kalzium in die Knochen eingelagert wird. Das Vitamin K2 sorgt aber auch gleichzeitig dafür, dass das Kalzium sich nicht in den Gefäßen ablagert. Dann haben wir schon gehört, Vitamin C verbessert die Eisenaufnahme. Zink konkurriert mit Kupfer, deswegen ist viel hilft viel keine gute Idee. Also man sollte immer auf eine Balance und auf eine Vielfalt achten. Denn kein Mineralstoff wirkt isoliert, sondern sie arbeiten immer wie ein Orchester. Wie gesagt, positive Synergien haben wir mit Eisen, Vitamin C, Calcium und Vitamin D, Magnesium zum Beispiel, plus B6 wirkt sehr gut. Dann konkurrieren tun Calcium mit Magnesium, Zink mit Kupfer, Pyrinsäure blockt Mineralstoffe. Pyrinsäure finden wir zum Beispiel in Vollkornprodukten. Deswegen ist es immer wichtig, auch zu schauen, wie ernährt sich der Mensch. Und wenn er viel Vollkornprodukte isst, dann kann er die Mineralstoffe, die er mit der Nahrung aufnimmt, zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig aufnehmen. Und wenn man diese Zusammenhänge versteht, dann kann man seine Ernährung deutlich gezielter gestalten. Ich habe hier ein paar Alltagstipps, die einfach und wirksam sind. Das heißt, was kann ich konkret tun? Dann ist einmal ganz wichtig, Ernährung ist die Basis. Das heißt also, nicht Supplementierung ist die Basis, sondern erstmal die Ernährung. Ich versuche das immer so zu erklären. Wir haben eine Pyramide und in diese Pyramide oder ja, ich sag mal, das ist eine Pyramide und da werden die ganzen Nährstoffe reingehauen. Und je höher, je spitzer die Pyramide voll ist, umso ausgeglichener ist unsere Ernährung. Und wenn jetzt natürlich ein paar Sachen fehlen in unserer natürlichen Ernährung, dann macht das Sinn, dass man diese fehlenden Stoffe, die man vorher misst, dass man diese fehlenden Stoffe zuführt, dann würde ich das nicht als Supplement bezeichnen, sondern eher als Nahrungsnotwendigkeit, weil es geht ja darum, dass unsere Pyramide mit allem gefüllt wird, was unser Körper braucht. Also Ernährung ist die Basis und hier geht es darum, dass man abwechslungsreich ist, möglichst unverarbeitet, das heißt also keine Fertigprodukte. Dann, wenn man Gemüse isst, vielleicht Biogemüse bevorzugen, weil wir da oft höhere Mineralstoffgehalte haben. Hier kann man wirklich wieder Demeter-Produkte, kann man sich da anschauen, wenn ihr mal im Internet googelt, was muss alles erfüllt sein, damit Gemüse Demeter zertifiziert wird. Das ist so die strengste Zertifizierung, die es gibt. Das heißt, da darf nicht jedes Jahr auf dem gleichen Feld das Gleiche angepflanzt werden. Da gibt es ganz genaue Hierarchien, was darf wann, wo, wie angepflanzt werden. Hier werden Felder zum Teil mal eine Saison brachliegen gelassen. Die werden dann mit mit Kräutern und allem. Das wird dann nachher eingepflügt, sodass auch wieder natürliche Mineralstoffe dem Körper zugeführt werden. Deswegen ist Biogemüse von Vorteil. Dann, wie gesagt, regionale, langsam gereifte Ware wählen. Das habe ich euch schon erklärt, warum das ganz interessant ist. Dann eine bodenfreundliche Landwirtschaft unterstützen. Wie gesagt, Demeter ist das sehr gut. Mehr Vielfalt essen, also verschiedene Sorten, ein verschiedener Mineralienmix. Das heißt also, wir reden immer von farbenfroh essen. Das heißt also jetzt nicht Majos, Pommes rot-weiß, sondern das bedeutet also, dass man Gemüsesorten sehr farbenfroh essen soll. Das heißt also, da soll Paprika, da soll Brokkoli drin sein, rot, grün, blau, denkt mal an Beeren, auch ganz wichtig und so weiter. Das heißt also, hier macht es Sinn, farbenfroh zu essen. Dann, wie gesagt, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte sind gut. Vollkorn kann man integrieren. Im vollen Korn sind ja noch Mineralstoffe enthalten. Wie gesagt, hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man viel Vollkornprodukte isst, wegen der Pyrinsäure. Dann Milchprodukte, idealerweise Vollmilchprodukte, besser geeignet als Magermilch. Jetzt zum Beispiel, wo Milch sehr stark fettreduziert wurde. Dann natürlich mageres Fleisch, das ist so die Basis. Ne? Wenn ich mich jetzt nur pflanzlich ernähre, dann ist das kein Problem. Ich muss dann halt darauf achten, dass Zink, Eisen, Kalzium über Hülsenfrüchte, grünes Gemüse, Samen und Mineralwasser zugeführt wird. Beim Eisen, man kann als Frau, wenn man einen guten Ferritinwert gemessen hat, also Eisenspeicherwert gemessen hat und sich vegan gut ernährt, dann kann man diesen Eisenwert, den kann man halten. Das ist kein Problem. Schwierig wird es, wenn man Eisenmangel hat und dann versucht, ohne Supplementierung diesen Eisenmangel wieder in den Griff zu kriegen durch die Ernährung. Das funktioniert nicht. Deswegen ganz wichtig, dass man da schaut, wie ist der Ferritinspeicher? Das wird im Blut gemessen und dann dementsprechend kann man dann sagen, okay, hier macht es Sinn zu supplementieren. Mineralwasser kann zur Versorgung beitragen. Hier sollte man immer aufs Etikett schauen, Calcium, Magnesium oder Hydrogencarbonatgehalt, der sollte also dementsprechend dann draufstehen. Supplemente, wie gesagt, gezielt einsetzen, nur wenn ärztlich nachgewiesen ist oder du klare Symptome hast, dann würde ich also auf Supplemente zurückgreifen und dann würde ich auch hingehen und schauen, was sind das für Nahrungssupplemente? Das heißt also, in welcher Form sind die Mineralstoffe da drin? Dazu werde ich zum Beispiel dann später nochmal kommen. Dann Alltagstipps. Da gibt es, was weiß ich, vielleicht morgens ein Glas Mineralwasser mit Zitrone. Das ist wichtig, weil das die Eisenaufnahme positiv beeinflusst. Mittags vielleicht magnesiumreiches Gemüse wie Brokkoli oder Spinat essen. Abends vielleicht so vorm Fernseher statt der Tüte Chips vielleicht oder Haribo vielleicht ein paar Nüsse essen. Hier ist es so, kleine Gewohnheiten haben eine große Wirkung. Das heißt also, man kann sich wirklich sogenannte Mineralstoffmomente kann man wirklich einplanen. Das heißt also, dass man sagt, dass man eine Handvoll Nüsse isst, dass man abends vielleicht magnesiumreiches Gemüse wie Brokkoli isst und ausreichend Elektrolyte nach dem Sport zu sich nimmt. Das ist also entscheidend. Jetzt kommen wir dazu, der Mineralstoff allein ist nicht entscheidend, sondern seine Verbindung, sprich in welcher Form sind diese Mineralstoffe. Man kann sagen, die Mineralstoffe, die liegen ja in der Nahrung oder in Supplementen nicht frei vor, sondern sind gebunden. Zum Beispiel an organische Säure oder anorganische Verbindungen. Und diese Verbindung oder diese Bindung bestimmt, wie gut wir sie über den Darm aufnehmen können, wie verträglich sie sind und natürlich auch, wie gut sie im Körper ankommen. Die besten Mineralstoffformen, also die beste Bioverfügbarkeit, finden wir in organischen Verbindungen. Die sind meistens am besten verfügbar. Das sind Mineralstoffe, die an organische Moleküle gebunden sind. Zum Beispiel Magnesiumcitrat, das ist sehr gut verfügbar, wird auch häufig genutzt. Dann gibt es ein Magnesiumbisglycinat, das ist auch sehr gut verträglich, vor allem wenn man einen empfindlichen Magen hat. Es gibt ein Eisenbisglycinat, auch das hat eine gute Aufnahme, weniger Nebenwirkungen, also weniger Verstopfung zum Beispiel. Es gibt ein Zink-Picolinat, das heißt also Picolinat oder ein Zink-Bisglycinat. Auch das hat eine hohe Bioverfügbarkeit. Warum ist das gut? Ganz einfach, diese Formen, die ähneln natürlichen Transportformen im Körper und somit kann der Körper das gut aufnehmen. Teilweise gut, es kommt immer auf den Kontext an, wie gesagt, ist, dass man das Calciumcitrat, das ist gut verfügbar, auch ohne Magensäure. Dann gibt es ein Calciumlactat, da habe ich nur noch eine solide Aufnahme. Und die sind oft so, ja, ich sag mal, ein guter Mittelweg aus Preis und Wirkung. Anorganische Verbindungen, sowas findet man oft in so, ja, ich sag mal, billigen Brausetabletten. Dann haben wir ein Magnesiumoxid oder ein Calciumcarbonat oder ein Zinksulfat. Das heißt, da ist der Nachteil, dass ich eine geringe Aufnahme habe. Das heißt, dass es häufiger zu Magen-Darm-Beschwerden führt. Das heißt also zu Durchfall führen kann. Ich brauche auch mehr Magensäure, wenn ich diese Mineralstoffe aufnehmen will. Das heißt nicht unbedingt, dass das schlecht ist, aber sie sind weniger effizient. Wichtiger als die Form ist der Kontext. Das heißt also, die beste Form bringt wenig, wenn du sie nüchtern oder falsch einnimmst oder wenn die anderen Nährstoffe fehlen, dein Darm nicht optimal arbeitet. Ne? Wir haben ja schon gehört, was bringt es mir, wenn ich ein Calciumpräparat zuführe, aber mir Vitamin D fehlt, damit das Calcium in den Darm, sozusagen im Darm, aufgenommen werden kann, damit das Calcium aus dem Blut in die Knochen eingelagert werden kann. Dann, was nutzt mir ein Eisenpräparat, wenn Vitamin C fehlt? Das heißt also, Vitamin C verbessert die Eisenaufnahme. Und wie gesagt, die Pytate, die, wie wir sie im Getreide haben, die können Mineralstoffe hemmen. Dann haben wir auf der anderen Seite Ernährung versus Supplemente. Das heißt, aus Lebensmitteln sind Mineralstoffe oft am besten verfügbar, weil sie natürlich eingebettet sind, weil sie Begleitstoffe haben. Das heißt, Vitamine sind vorhanden und der Körper kennt sie. Beispiel ist Magnesium aus Nüssen. Da sind Pflanzenstoffe dabei und somit habe ich einen besseren Nutzen, als wenn ich es isoliert aufnehme. Da ist es auch jetzt vielleicht wieder interessant, mal zu schauen, wie ist das bei den Supplementen? Wo kommen die Mineralstoffe her? Sind diese Mineralstoffe irgendwie künstlich hergestellt sozusagen oder stammen diese Mineralstoffe aus Pflanzen, aus Nüssen oder aus zum Beispiel marinen Stoffen, aus der Muschel zum Beispiel? Also hier gibt's dementsprechend Unterschiede. Und diese Unterschiede, die sieht man dann auch wieder ja im Preis. Das heißt, ein gutes Kombipräparat ist so aufgebaut, dass die Mineralstoffe plus die Vitamine dementsprechend synergistisch in diesem Stoff vorhanden sind, in einer natürlichen Form vorhanden sind. Oft aus Gemüse, aus Beeren oder aus Obst gemixt sozusagen hergestellt werden. Auch hier da vielleicht mal ein bisschen drauf achten. Wenn es geht, immer wieder schauen, dass man eine sehr gute Qualität zu sich nimmt. Als Fazit würde ich jetzt mal anfangen. Mineralstoffe sind klein, aber entscheidend für die Energie, für die Leistungsfähigkeit, für unser Wohlbefinden, für die Regeneration, für unser Immunsystem und den Stoffwechsel. Viele Beschwerden, die wir als normal akzeptieren, können durch eine bessere Mineralstoffversorgung gelindert, sogar verhindert werden. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Bewusstsein und kleine Schritte im Alltag. Und genau diese Schritte, die können langfristig einen enormen Unterschied machen. Am besten organische Formen verwenden, wenn man also supplementiert, also Zitrat oder Bisglycinat. Dann natürlich gemischte oder natürliche Quellen sind ganz gut. Weniger optimal sind anorganische Formen wie Oxid oder Carbonat. Aber wie gesagt, die Gesamternährung, die ist wichtiger als ein perfektes Supplement. Ich habe ja noch ein paar Fragen, die ich zum Abschluss noch beantworten möchte, die ich oft auch immer wieder in der Ernährungsberatung so höre. Sollte jeder Magnesium nehmen, ne, einnehmen? Da kann ich beantworten, ja, nicht jeder, aber viele profitieren davon. Vor allem Menschen, die aktiv sind und die viel Stress haben. Vielleicht mal, wenn man so weiß, da ist jetzt eine stressreiche Zeit, dass man dann vielleicht mal dementsprechend Magnesium supplementiert. Dann, wie merke ich einen Eisenmangel? Eisenmangel spürt man durch Müdigkeit, durch Blässe, durch Leistungsabfall. Und hier ist wichtig, das Ferritin im Blut zu messen, weil das den besten Wert zur Einschätzung hat. Dann werde ich gefragt, Sind Multimineralpräparate sinnvoll? Wie gesagt, das kommt einmal auf die individuelle Situation an und pauschale Empfehlungen sind da schwierig. Kann man Mineralstoffe überdosieren? Ja, vor allem über Supplemente. Ernährung ist selten problematisch, aber Präparate sollte man schon bewusst wählen. Und hier kommt dann die nächste Frage, wie viel sollte man nehmen und nach wem sollte man sich orientieren? Wenn ich mich nach der DGE orientiere, da geht es eher darum, eine Mangelversorgung oder jetzt nach einer amerikanischen Ernährungsgesellschaft vielleicht, da geht es eher darum, eine Mangelversorgung zu verhindern. Das ist manchmal doch schon ein bisschen entfernt von einer optimalen Versorgung, wie wir sie jetzt in der Wissenschaft zum Beispiel dann oft hören, ne? Dass man dann sagt, hier, das ist die Minimalversorgung, optimal wäre dann mehr oder besser. Dann reichen 3 gesunde Mahlzeiten am Tag aus. Ja, wenn sie vielfältig und nährstoffreich sind, wenn wir also gutes Gemüse haben, vielleicht vom eigenen Anbau oder vom Bauer direkt, wo wir wissen, dass der nicht auf Ertrag besonders gezüchtet oder nur auf Ertrag gezüchtet wird. Wenn man einen eigenen Garten hat, dann kann man natürlich sehr viel damit abdecken. Ich bin so ein Mensch, ich sage immer, messen, essen, messen, dann ist man auf der sicheren Seite. Brauche ich im Sommer mehr Mineralstoffe? Auch das klar, ja, durch Schwitzen verlieren wir mehr Natrium, Magnesium, Kalium, also trinken, aber auch mineralreich essen, das heißt Obst, Gemüse, Nüsse, Mineralwasser. Kann man zu viele Mineralstoffe aufnehmen, ist auch eine Frage und die kann ich beantworten mit über Lebensmittel ist das kaum möglich, über Supplemente durchaus, deswegen immer Rücksprache mit dem Arzt und mit dem Ernährungsberater oder mit einem Mikronährstoff-Vital-Coach, dass man da vielleicht spezielle Blutparameter dementsprechend halt untersuchen lässt und dann dementsprechend dann supplementiert und dann wieder kontrolliert, ob es auch ankommt. Dann, was ist wichtiger? Vitamine oder Mineralstoffe? Das kann man ganz einfach beantworten, nämlich beides. Das heißt, Vitamine sind wie Werkzeuge, Mineralstoffe wie Bausteine. Und nur zusammen entsteht ein stabiles Fundament. So, für unseren Podcast jetzt. Ich hoffe, diese Folge hat euch gezeigt, wie wichtig Mineralstoffe wirklich sind und wie viel ihr mit kleinen Veränderungen im Alltag erreichen könnt. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, bleibt aufmerksam und achtet auf die kleinen Dinge, denn sie machen am Ende den großen Unterschied. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit jemandem, der sich auch oft energiemüde fühlt. Prime Time Fitness. Bleib gesund, bleib aufmerksam und denk an deine Mineralstoffe.